Was, wenn Angst kein Problem ist, was wir lösen müssen, sondern eine Botschaft, die wir bisher einfach nur falsch verstanden haben? Ich spreche heute mit meiner Kollegin und Psychologin Tina Tanschek über diesen anderen Blick auf Angst und darüber, was sich verändert, wenn wir aufhören, sie wegzudrücken. In diesem Gespräch tauchen wir beide ganz tief in das Thema Angst ein. Moin, Tina. Der heutige Podcast wird präsentiert von meinem Sponsor Everydays. Everydays ist ein Unternehmen aus Berlin, die einfach unglaublich gute Supplements herstellen. Und genau wie wir das auch in letzter Zeit immer mehr targetieren, das Thema Darmgesundheit ganz groß mit auf dem Schirm haben. Und zwar habe ich in der Vergangenheit euch schon immer mal das Produkt Digest empfohlen. Das ist ein Enzymkomplex, der es tatsächlich schafft, die Verdauungsleistung, die bei uns doch oftmals sehr eingeschränkt ist, weil wir im Stress sind, weil wir nicht richtig gut kauen, weil unsere Verdauung vielleicht einfach schon etwas beeinträchtigt ist, dann mit zu unterstützen, nämlich in der Form, dass die meisten Kohlenhydrate, Ballaststoffe, Eiweiße und Fette schon in ihre Bestandteile aufgeteilt werden und der Darmtrakt dann einfach für diesen Moment entlastet wird. Ich nehme das immer ganz gerne, wenn ich große, schwere Mahlzeiten zu mir nehme, wenn ich einfach auch merke, wow, ich bin ein bisschen im Stress und ich möchte meinen Körper etwas unterstützen, damit er nicht jetzt über diese 100% gehen muss und ich mich dann selbst überfordere. Deswegen ist Digesta ein sehr interessantes Produkt und auch ein recht neues Produkt von Everydays, und zwar das Produkt Care. Das habe ich jetzt hier gerade auch in der Hand, was ihr nicht sehen könnt. Und zwar ist das ein Pulver, ein Ballaststoffpulver im Wesentlichen, was darauf ausgelegt ist, den Darm zum einen zu heilen und zum anderen auch gute Darmbakterien zu füttern. Das machen wir nämlich mit Ballaststoffen. Der heißt ja nicht umsonst Ballaststoffe. Da wurde früher von ausgegangen, dass sie Ballast sind für den Körper, weil sie nicht gänzlich verdaut werden können. Aber weit gefehlt, Bakterien können nämlich sich von diesen Ballaststoffen ernähren, und deswegen sollten wir ja genug Hülsenfrüchte, Obst und Gemüse essen. Aber nicht immer funktioniert das, und manchmal ist es auch einfacher, im Leben ein Pulver zu nehmen, anstatt dann komplex zu kochen oder sich Salate zu schnippeln. Das mag es immer mal geben. Ich persönlich nehme dieses Pulver auch als Grundabsicherung, um einfach zu wissen, hey, ich habe einen guten Supplement-Stack und ich weiß genau, ich habe hier einfach eine gute Grundversorgung mit Ballaststoffen. Ich mache mir das ins Frühstück, aber ihr könnt euch das auch in Kaffee machen. Und da sind Galacto-Oligosaccharide drin, Oligofructose, Akazienfasern, aber auch resistente Stärke, Pektine, alles gute Ballaststoffe. Und das Ganze wird nochmal unterfüttert von L-Glutamin, einer Aminosäure, die gut ist, um den Darm zu heilen, sowie andere Aminosäuren, Glycin, L-Arginin und ein paar Kofaktoren wie Zink, Vitamin B2, Vitamin D, Vitamin C. Von daher, ja, seid ihr da einfach sehr gut aufgestellt. Ein schön zusammengestelltes, sehr smartes Produkt. Und wie immer gibt es für meine Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Podcast immer nochmal die Möglichkeit, ein bisschen zu sparen. Erstens gibt es diese beiden Produkte auch als Bundle immer mal wieder. Da dürft ihr gerne gucken, ob die noch verfügbar sind. Aber auch einzeln lohnt sich das Ganze, und ihr bekommt mit meinem Code MyBodyMind immer nochmal 10% auf das gesamte Sortiment. Also egal, was ihr dort findet, das gesamte Sortiment auch auf Smart Protein. Das ist ja meine Grundversorgung für Proteine, die ich jeden Tag nehme. Ich mag die Firma einfach gerne. Ich finde, die haben eine tolle Unternehmensphilosophie, und ich unterstütze einfach gerne Firmen, die ich für gut und für fair erachte, die ich für nachhaltig erachte. Gerade bei Produkten, die ich jeden Tag nehme, hat das für mich auch einfach nochmal eine große Auswirkung. Ob das für euch der Fall ist, weiß ich nicht, aber für mich zählt das einfach immer nochmal mit rein. Gute Produkte, gute Firma, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, und deswegen kann ich euch das empfehlen. Gerne mit dem Code MyBodyMind sparen, und das Ganze verlinken wir euch gerne auch nochmal unten in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter zum Podcast.
Salut, um mal eine neue Sprache einzuführen. Ich freue mich, dass wir heute über dieses Thema sprechen, weil es, glaube ich, so viele Menschen heute betrifft und viele genau Angst vor der Angst haben. Und deswegen schauen wir uns das heute an.
Das ist interessant. Bevor wir in das Thema einsteigen, würde ich euch gerne ein kleines Update geben, und das würde ich gerne häufiger jetzt auch mit in den Podcast mit einbinden. Und zwar geht es um so ein paar neue Dinge, die wir immer mal bei MyBodyMind machen, sodass ihr dann auch immer up to date seid und auch außerhalb des Podcasts wisst, was hier im MyBodyMind-Universum passiert. Und zwar möchte ich mich heute einfach nochmal bei euch bedanken für diejenigen, die so fleißig gespendet haben für Dutt. Das ist ja jemand, den ich habe kennenlernen dürfen und der in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist, der Kurzfassung, ne, ein Jahr lang nur Schuhe geputzt hat, um sich ein Jahr Schule leisten zu können, der im ganz jungen Alter im Südsudan dann nach Ägypten geflohen ist, nicht mal wusste, wie alt er war, weil er selbst gar nicht weiß, wie alt er ist. Es gibt keine Dokumente von ihm. Ohne seine
Mama und ohne seine Schwester hat leben müssen und sich durchs Leben geschlagen hat und eine ganz lange Leidensgeschichte hatte. Ich will das gar nicht zu weit ausholen. Wir haben ihm jetzt mit den ersten 400 Euro, die wir gesammelt haben für ihn, einen wirklich großen Wunsch erfüllen können. Und zwar, dass er schätzungsweise nach über 20 Jahren das erste Mal seine Mutter und seine Schwester hat wiedersehen dürfen. Also was ganz Tolles, Emotionales. Und von daher erstmal vielen, vielen lieben Dank, wenn ihr noch für ihn spenden wollt und wenn ihr sagt, hey, ich möchte Dutz so ein bisschen helfen, dass er vielleicht da auch Hilfe zur Selbsthilfe bekommt, dann werden wir euch den Link einfach auch nochmal unten in die Shownotes packen. Vielen, vielen lieben Dank erstmal dafür. Und jetzt lasst uns reingehen in das Thema Angst. Und zwar, Tina, du hast da schon ein bisschen was rausgesucht und vielleicht willst du uns das vorlesen oder sogar vorsingen, ich weiß gar nicht.
Ja, wir haben im Vorfeld tatsächlich überlegt, soll ich mich jetzt Affe nicht, aber soll ich es wagen? Also wenn, singe ich es wirklich nur an oder nur ein bisschen die Melodie angesummt. Ja, ich habe tatsächlich, und das mag jetzt erstmal beim Thema Angst total merkwürdig sein oder vielleicht auch nicht, weil es geht ja um Emotionen. Und welches Medium kann Emotionen transportieren wie kein anderer Kanal? In meinen Augen ist es die Musik. Und ich verrate mal noch nicht, von wem diese Liedzeilen sind. Ich lese die einfach mal vor. Angst hat keine Freunde, trotzdem kennt man sie gut, denn sie macht sich lieber Feinde und sie frisst am liebsten Mut. Keiner kann sie leiden, doch sie hat jeden gern. Sie kennt auch jeden Menschen, ganz egal, ob nah, ob fern. Und dann geht es weiter, denn ich bin dein kleines Lied, ich stärk dich bei Gefahr, egal was auch geschieht, ich bin für dich da. Naja, und so weiter und so weiter. Hm. Und ich finde schon diese Liedzeilen, wenn man die sich wirklich mal Wort für Wort auf der Zunge zergehen lässt, die sagen in meinen Augen so viel aus. Und ich glaube, so viel kann ich auch gleich erzählen. Du weißt von mir ja auch, dass es vor, ich schaue mal gerade nochmal quasi auf das Datum, vor über 15 Jahren eben auch eine Zeit gab, in der ich auch sehr viele Ängste hatte. Und ich mir damals, glaube ich, so ein Lied gewünscht hätte, das so in meinem Ohr ist und mir einfach zeigt, hey, du bist damit erstens nicht alleine und es gibt da auch einen Weg raus. So. Und wer das ist, das lösen wir am Ende auf, weil ich glaube, seine Person erzählt auch schon wieder ganz viel über das Thema Angst und wie wir damit umgehen und wie es uns im Umgang damit auch einfach geht. Aber
schön gesungen, by the way. Also man merkt, du hast doch mal irgendwas sogar mit Gesang gemacht, ne?
Ich hab da was gemacht. Das ist jetzt aber auch schon so lange her. Also tatsächlich als Abiturientin habe ich mal klassischen Gesangsunterricht gehabt. Also ich war so, man hört es ja heute noch, ich habe eine sehr hohe Stimme. Ich war der Koloratursopran und meine Lehrerin hat mich mit Opern und Operetten und Musicals versorgt. Ich habe es sehr gerne damals gemacht, ja.
Trotzdem schön, dass wir dich hier haben, weil als Opernsängerin wärst du wahrscheinlich nicht Teil von My Body Mind geworden.
Wer weiß, vielleicht hätte ich dann die Karriere auch irgendwann an den Nagel gehängt und doch gesehen, dass die Psychologie und die Menschen einfach meine Spielwiese sind. Ja. Ja, und ich hätte mich verändert und damit sind wir, glaube ich, bei einem Schlagwort, was, glaube ich, für Angst schon ganz essentiell ist. Also wir erleben es ja in unserer täglichen Arbeit, Panikattacken, Angststörungen sind immer mehr Teil unserer Arbeit mit Menschen. Und das wollen wir ja auch auffangen. Wir wollen dem ja auch einen Raum geben oder einen Rahmen, wie wir auch solchen Menschen helfen können. Ich glaube, das ist so ein Gefühl, das kann ich später auch erzählen, wie es bei mir war, was sich einerseits so sukzessive in das Leben einschleicht, weil man das Erleben hat, die Welt ist irgendwie unsicher und man kann es gar nicht so klar benennen, aber da sind auf einmal diese Symptome, Panikattacken, Angstattacken, Verunsicherungen. Ich glaube, es ist aber auch sehr oft bei Menschen vorherrschend, gerade in Situationen, in denen sie sich verändern wollen. Also so der Klassiker, ich bin unzufrieden mit meiner beruflichen Situation. Ich fühle, das ist nicht mehr mein Ort, das sind nicht mehr die Menschen, das sind nicht mehr die Aufgaben. Ich sehe mich in diesen Werten nicht, die dieses Unternehmen oder diese Firma repräsentieren. Und dann ist da einerseits, ich muss was anderes machen und dann hält mich das Alte aber auch zurück, weil was, wenn es irgendwo schlechter wird oder ich bin ja schon so alt, das hört man ja auch so gerne. Mhm. Und dann geht so ein Dilemma los. Und dann kommt so dieser Satz, den, und du weißt, ich hasse ihn, ich sag's jetzt mal so plakativ. Ja, Tina, ich würde ja gerne, aber ich bin halt einfach blockiert. Ich habe da eine Blockade. Mhm. Jetzt, bevor ich da wieder mein Senf dazu gebe, wie stehst du zu diesem Wörtchen, ich habe eine Blockade? Gibt es das für dich?
Ja, ich bin aber anders getriggert als du. Das habe ich, glaube ich, nie erzählt, aber eine Blockade ist im physischen Sinne, also wenn wir jetzt gar nicht vom psychologischen Themen sprechen, sondern vom physischen, ja auch etwas, was absolut missbraucht wird. Ne? Das ist jetzt nicht im gleichen Kontext, aber da wird immer gesagt, ich bin so blockiert im Körper und ich muss mich entblockieren lassen. Ne? Also so der Klassiker, Chiropraktor oder ein Osteopath, die renken mich ein. Da wissen wir eigentlich, dass das relativer, na, Humbug will ich nicht sagen, manchen Leuten hilft's, aber zumindest etwas ist, was veränderbar wäre, was veränderbar ist. Und was aber, wenn wir diese Blockade halt nur einmal auflösen, nahezu gar keinen nachhaltigen Effekt hat. Und da hätten wir jetzt ja quasi wieder den Übertrag, glaube ich, auf das Thema, was du halt auch bringen willst, dass so eine Blockade eine Art von Stigmatisierung ist. Oder interpretiere ich das falsch?
Naja, sehr oft ist es so mit Menschen auch genau verbunden. Erstens, eigentlich ist es auch nicht veränderbar. Also obwohl man sagt, ich habe eine Blockade, ich muss die auflösen. Und dann aber auch ganz oft, da muss was von außen kommen, um mir diese Blockade zu nehmen. Und ich behaupte, das weiß ich von mir selbst und habe es schon so oft in der Zusammen- oder im Coaching von Menschen erlebt, diese Blockade geht dadurch weg, dass man in die Erfahrung geht, dass man diese Dinge macht. Also zusammengefasst, es ist die Angst vor der Veränderung und es ist eine Unwissenheit darüber, wie sich Veränderung vollzieht. Also wenn du was Neues wagst, egal, auch wenn es dein Purpose, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, dein Ruf, du wirst Angst haben. Also hab keine Angst vor der Angst. Fang an, dieses Gefühl als etwas Normales in deinem Leben anzunehmen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der ist ganz wichtig. Ich weiß, wenn man gerade auch mit vielleicht übersteigerten Ängsten zu tun hat, dann sagt man ja, Bettina, das ist bei mir viel zu dramatisch, das ist bei mir viel zu viel. Ja, aber die erste Frage, kann es sein, dass es auch gerade deshalb zu viel ist, weil du auch so extrem im Widerstand dagegen bist? Also weil ich glaube, wir Menschen heutzutage, wenn wir uns hier mal den Ort anschauen, an dem wir leben, ich weiß, es sind gerade auch schwierige Zeiten, aber trotzdem sind wir immer noch privilegiert. Wir leben in einem einigermaßen sicheren Land. Wir haben alle ein Dach über dem Kopf, wenn ich gerade wieder an Dutt denke. Mhm. Wir haben alle ein Bett, wir haben zu essen. Uns geht es besser als, ich weiß nicht wie viel Prozent, über 90% der Menschen. Und wir haben auch verlernt, Angst als Teil unseres Lebens einfach anzunehmen. Es ist Teil unseres Lebens und wir dürfen auch den Widerstand dagegen abbauen. Mhm. Ich glaube, wenn ich weiß, okay, ich gehe in die Veränderung und selbst wenn es etwas ist, was ich mir wünsche, wird es so sein, dass ich Angst habe, dann kann ich damit auch besser umgehen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, warum mir zum Beispiel auch das Lied so wichtig war. Jeder kennt Angst.
Und das ist ja eigentlich auch was ganz, ganz Normales und Gutes, wenn ich das überlege, dass ein neuer Schritt auch immer mit Ungewissheit verbunden ist. Und Ungewissheit immer ja auch eine Art von nicht vorhandener Kontrolle darstellt. Und das ist was ganz Natürliches, dass man dann sagt, ich mache was Neues, ich weiß gar nicht, was mich da erwartet. Und dass das auch ein bisschen kribbelig ist. Vielleicht kann man es ja auch so definieren und gar nicht so als, oh Gott, ich weiß nicht, was da passiert, sondern hey, das hat ja auch einen gewissen Reiz, auch was Neues zu probieren. Das ist wahrscheinlich auch eine Art von Framing, aber da kommen wir bestimmt heute auch nochmal drauf zu sprechen.
Ja, es heißt einfach leben. Ja. Man lebt. Also wie ist es, wenn man verliebt ist und einen neuen Menschen kennenlernt? Das ist ja auch kribbelig und es ist auch so ein bisschen mit Angst behaftet. Aber das ist das Leben. Also wenn du halt immer in der Sicherheitszone bist, dann hast du dich auch gleich in dein Grab gelegt. Das ist, dann ist alles vorhersagbar. Ja, dann weißt du, was passieren wird, aber dann hast du auch nicht gelebt. Also das ist so, das Schöner ist das Gedanke. Risiko. Das ist das Risiko, das du hast, wenn du das Leben wirklich leben willst. Und es gibt ja diese berühmten Bücher von dieser Krankenschwester in Australien, die sterbende Menschen begleitet hat. Was haben diese Menschen bereut am Ende ihres Lebens? Nicht das, was sie getan haben und gemerkt haben, das ist ein Fehler, sondern all das, was sie nicht ausprobiert haben, was sie nicht gelebt haben. Ja. Und ich glaube, da dürfen wir auch mal ganz an den Anfang unseres Lebens gehen, als wir Kinder waren. Kinder lernen laufen. Dominik, deine Kinder sind ja noch sehr klein. Ich glaube, du erlebst das gerade noch mal ganz, ganz, ganz nah. Die erforschen ganz viel, die probieren ganz viel aus und die haben, denke ich noch, die sind halt noch sehr verwurzelt mit ihrem Kern und die haben, glaube ich, auch sehr viel Urvertrauen. Ja. Das ist jetzt ein ganz wichtiges Wort. Die lassen sich auf das Leben ein.
Total, ja. Total. Ja, das ist immer sehr, sehr interessant zu sehen, dass ich das manchmal das Gefühl habe, wenn bei uns Erwachsenen was nicht so funktioniert, dass wir das dann gleich mit einem Stempel versehen gescheitert. hab's doch gewusst, so nach dem Motto. Und bei Kindern, das muss man sich mal vorstellen, wenn die jetzt bei jedem Versuch, was Neues zu erlernen, sagen würden, das ist gescheitert, das mache ich nicht nochmal, ja, dann würde kein Mensch aufrecht gehen, ja, so am allerplakativsten, aber das kannst du ja auf quasi jegliche Lebenssituation runterbrechen. Und ich fände es interessant zu wissen, wann hört das eigentlich auf? Weil das hört ja nicht auf nach dem Gehenlernen oder keine Ahnung, nachdem die dann laufen können, sondern das geht ja weiter mit, mein Sohn hat jetzt Fahrradfahren gelernt, meine Tochter lernt jetzt Laufradfahren, mein Sohn lernt jetzt gerade Schwimmen. Das sind ja immer wieder neue Herausforderungen. Dann wird er irgendwann lernen, wie er allein zur Schule geht, wie er vielleicht selbstständig Dinge tut. Also das ist ja ein unglaublicher kognitiver Prozess, den da Kinder durchlaufen. Und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass das gesellschaftlich manchmal irgendwo da aufhört, dass man sagt, okay, ich bin jetzt raus aus der Schule oder aus der Lehre und aus dem Studium im Anschluss und dann brauche ich eigentlich nichts mehr zu lernen. Und das ist so schade, weil wir uns genau dieses, was du vorhin gesagt hast, ja in irgendeiner Form nehmen. Dieses neugierig sein, dieses Erkunden, dieses das Leben auch lebenswert und spannend zu machen. Fand ich ganz toll, dass du gesagt hast, wenn ich das nicht täte, dann weiß ich ja eigentlich, was den Rest meines Lebens passiert und dann kann ich es eigentlich auch gleich sein lassen, so nach dem Motto.
Ja, und alle Lehrer und Lehrerinnen, die gerade an Schulen tätig sind, ich weiß, dass da trotzdem gerade auch ganz viel im Wandel ist und ganz viele Lehrer, Lehrerinnen da auch ein neues Bewusstsein haben, aber gerade weil du das System Schule genannt hast. Also wenn ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere, was wird da gefördert? Also da wirst du bewertet, ne? Note 1, Note 2 bis Note 6, auch die Fächer, also zu meiner Zeit war es viel, du musst einfach nur was wiedergeben. Ich will damit sagen, mir hat das einfach auch die Neugierde vergehlt. Das ist ja auch gar nicht die Qualität gewesen, die Schule gefördert hat. Und jetzt kommt eine Sache, auf die ich jetzt gerne mit dir zu sprechen kommen würde, auch warum verlieren wir so dieses Urvertrauen? Jetzt kommt, ich muss einen Begriff einführen, der ist für viele, ich sage dann immer, bitte nicht gleich zurückschrecken. Und zwar, ich glaube, wir dürfen uns alle vergegenwärtigen, wenn wir groß werden, wenn wir erwachsen werden, also von der Kindheit in die Pubertät und dann ins Erwachsenenleben, es ist so, also bei mir war es so und wenn du in deine Biografie gehst, ist es wahrscheinlich auch so. Eltern können sich bemühen, so sehr sie möchten. Das Umfeld kann sich bemühen, so sehr es möchte. Da entstehen über die Zeit einfach Wunden und Narben in uns. Klar. Ja, das kann einfach sein, hey, mein Vater war nicht so emotional, wie ich das gewollt habe. Du weißt es von mir, ich bin ein Scheidungskind. Die Eltern hatten nicht so viel Zeit oder haben vielleicht auch Dinge vor den Kindern ausgetragen, die wir als Kinder vielleicht hätten nicht mitbekommen dürfen. In der Schule, eine Lehrerin sagt leider irgendwie was auf eine falsche Art und Weise. Du wirst Opfer von Mobbing, ja. Du bist natürlich nicht falsch. Im Verein. Also ich will damit sagen, wir machen Erfahrungen, die uns prägen, und zwar die in uns Wunden hinterlassen, die uns wehtun. Und damit untergräbt sich halt langsam so unser Urvertrauen in die Welt. Ja, wir merken, das läuft schief, das macht mir Angst. Das läuft schief, das macht mir Angst. Also wir machen immer mehr die Erfahrung, hey, die Welt ist vielleicht gar nicht so sicher, wie ich mir das so als Kind auf immer hatte. Und dieses Urvertrauen geht langsam untergraben. Das ist natürlich nicht bei allen in extremer Form so. Ja, deswegen haben ja auch manche Erwachsene eben nicht solche Themen mit Angst im Erwachsenenalter. Aber bei vielen ist es denn so, dass so die Menge macht das Gift. So ganz viele kleine Dinge. Es muss auch nicht nur in der Kindheit sein. Es kann auch später sein. Also bei mir war es zum Beispiel auch so, als ich dann von der Schule in mein Studium wechseln musste. Ich habe mir sehr schwer getan, das richtige Studienfach zu finden. Das hat mich extremst verunsichert. Also dieses Gefühl von, hey, ich kriege jetzt auf einmal nichts mehr auf die Reihe. Ja, die anderen sind schon im 5. Semester und du fängst wieder an, was Neues zu studieren. Ja, das hat mich verunsichert. Oder dann später vielleicht auch im Berufsleben. Der erste Job, der war für mich ein Griff ins Klo, ja. Hat mich auch wieder verunsichert. Ich will damit sagen, es können so viele verschiedene Aspekte sein, die dich auf einmal, das ist so ein großes Bild, was ich da immer bringe, dass du aus diesem System von, hey, ich kann dem Leben vertrauen, dich in ein System werfen, ich kann dem Leben überhaupt nicht mehr vertrauen. Es kann auch sein, das erlebe ich jetzt auch ganz viel im Coaching von unseren Teilnehmern, dass du einfach auch über die Jahre immer wieder mit dir selbst auf eine Art und Weise umgegangen bist, dass du so überpaced hast. Ja? Also ich muss immer leisten, leisten, leisten. Und auch wenn ich irgendwie fühle, ich bräuchte eine Pause, ich pace weiter. Dann irgendwann mal, der Körper schickt dir Signale, hey, mach mal bitte ein bisschen ruhiger. Du brauchst auch mal eine Entspannungsphase. Aber du gehst eben immer weiter, immer weiter, immer weiter. Irgendwann mal wird dich dein Körper ausbremsen und sagen, jetzt aber bitte irgendwas. Und dann kriegst du eine Panikattacke. Mhm.
Ja, das ist interessant, wie scheinbar willkürlich der Körper sich dann halt an Symptomen auch raussucht, aber wahrscheinlich ist immer das, was einen am besten ausbremst. Also der Körper wüsste schon, dass vielleicht dann in so einem Fall Rückenschmerzen nicht genug wären und ständige Müdigkeit auch nicht, und dann sagt er halt, okay, jetzt kriegst du mal die Quittung, und das macht er ja auch nicht, weil er gegen dich arbeitet. Ich finde, das ist immer was wir verstehen müssen, dass unser Körper nie gegen uns arbeitet, ne? Also außer bei medizinischen Erkrankungen, dass das Immunsystem sich selbst angreift und so, das mal ausgeklammert, aber ein normal funktionierender Körper arbeitet eigentlich nicht gegen uns, und der würde sowas als Alarmsignal nehmen, um dann auch zu sagen, hey, stopp.
Ne? Hört mal auf mich. Ja, und der Begriff, den ich hier bringen möchte, also das sind diese Entwicklungstraumata. Das heißt, ein Trauma ist nicht immer nur dieses Schocktrauma. Hier, ich habe meine beiden Eltern beim Autounfall verloren. Ich bin von einem Tag auf den anderen vollweise, oder sexualisierte Gewalt, Kriegserfahrung. Also Trauma ist nicht nur dieses Schocktrauma, sondern es kann auch dieses, das nennt man dann Entwicklungstraumata sein, dass du eben immer, immer und immer so, ne, der stete Tropfen höhlt den Stein, oder wie sagt man, und du fällst einfach aus diesem Vertrauenssystem in das Misstrauenssystem. Mhm. Und dann ist da diese grundlegende Unsicherheit in dir. Und dann fängst du an, du willst kontrollieren. Ne? Also, das sind dann diese unterschiedlichsten Symptome. Perfektionismus, ich muss immer alles selber machen, es muss immer alles nach meinem Plan laufen. Oder aber eben wirklich dann dieses massive Gefühl von Angst, und ich traue mich nicht mehr, Dinge zu gehen, weil ich mich ja ständig frage, was könnte passieren, wenn? Und wir müssen uns aber eigentlich vergegenwärtigen, eigentlich basiert das ganze Leben auf Vertrauen. Weil, Dominik, du sitzt gerade auf einem Stuhl, richtig?
Paleo-Chair, aber sowas ähnliches,
der Wackelkopf. Ja. Ich sitze auch auf einem Stuhl, und wir vertrauen beide darauf, dass dieser Stuhl richtig konstruiert wurde, dass der jetzt nicht zusammenbricht. Dasselbe ist mit, wir vertrauen gerade darauf, dass unsere Internetverbindung stabil bleibt, damit wir sicher diesen Podcast aufzeichnen können. Egal, was wir heute gegessen haben, also wir sind ja beide keine Landwirte und sagen, im Sommer haben wir vielleicht ein bisschen Obst, Gemüse aus dem eigenen Garten, aber so die meisten Lebensmittel wahrscheinlich haben wir irgendwo eingekauft. Wir vertrauen darauf, dass da in dieser Nahrungskette alles sauber gelaufen ist und dass wir gesunde Nahrung haben, die nicht irgendwie verdorben ist. Wenn wir mit dem zu irgendeiner Location fahren, an irgendein Reiseziel, vertrauen wir darauf, dass der Busfahrer ausgeschlafen ist und seinen Job richtig macht, dass der Bus sauber gewartet ist. Also ich könnte das jetzt fortführen auf immer und ewig. Das Haus, in dem wir uns beide befinden, zwar an getrennten Orten, wir vertrauen darauf, dass das richtig gebaut wurde. Also wenn das mal runterbricht, ist eigentlich das ganze Leben funktioniert nur, weil wir fortlaufend vertrauen. Und da ist einfach uns von unserem Kopf eingespielt, dass wir auf einmal glauben, alles kontrollieren zu müssen, weil wir damit mehr Sicherheit bekommen. Aber wir können überhaupt nicht leben, wenn wir nicht vertrauen. Und das ist ja genau das, was dir bei einer Angststörung zurückfällt. Du merkst es ja, du bist nicht mehr lebensfähig. Also was ist der Haupthebel? Und das ist mir, glaube ich, heute auch so wichtig bei diesem Thema. Wenn es jetzt auch darum geht, wie kann man das andenken? Deine Angst ist ein Symptom, und du darfst diese Angst oder Panik oder wie du es auch immer nennst, bitte, bitte fang an, das global zu betrachten. Wir müssen dich ganz global betrachten, und das klingt jetzt erstmal abstrakt, aber da gehen wir ja gleich auch noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Mhm. Wir müssen dich aus deinem Misstrauenssystem in das Vertrauenssystem zurückbekommen. Und das bedeutet nicht Blauäugigkeit, das bedeutet nicht Naivität. Das bedeutet durchaus auch, das Leben so zu sehen, wie es ist. Also, weil wir werden alle mal sterben und ein Körper wird auch mal krank zum Beispiel. Aber wir lernen wieder, gesund damit umzugehen, sodass wir lebensfähig sind. So, das ist das, was mir ganz, ganz wichtig ist. Und vielleicht ist da jetzt kurz der Moment, wo ich nochmal kurz erzähle, wie das bei mir war. Ich habe es ja schon eigentlich immer wieder so angedeutet. Also, es gab bei mir genau diese Entwicklung. Ich bin ein Scheidungskind, dann gab es in der Schule blöde Erfahrungen, dann war mein Studienanfang war sehr, sehr holperig, und ich bin genau aus diesem Vertrauenssystem in dieses Misstrauenssystem gefallen. Und irgendwann mal so in meinen Anfang 30er Jahren hatte ich halt extrem, ich wollte alles in meinem Leben kontrollieren, ne, weil ich wollte diese Angst irgendwie deckeln. Und ich musste dann eigentlich genau auch diesen Weg gehen. Also nur irgendwie, ja, die Angst ist irrational, ist ja nicht schlimm, hat mir nicht geholfen. Ich durfte anfangen, das genau auch so global zu betrachten. Also mich zu fragen, was ist denn jetzt der wirklich der richtige berufliche Weg für mich? Und dann wurde ich auch vom Leben herausgefordert, Kontrolle abzugeben, darauf zu vertrauen, dass der Job, den ich jetzt anfange, vielleicht besser ist. Und dann mache ich auf einmal neue Erfahrungen, die mir wieder Freude geschenkt haben. Also das war tatsächlich ja bei mir, ich habe ein paar Jahre Pause gemacht aus der Psychologie und bin Fernsehjournalistin geworden. Und ich wurde von Knall auf Fall, das klingt jetzt gerade so ein bisschen wie ein Märchen, aber ich durfte dann zu den Filmfestspielen nach Cannes und auf die Berlin Fashion Week und habe da journalistische Erfahrungen sammeln dürfen. Eigentlich total, oh Gott, was passiert da? Aber das hat nicht mein System neu ausjustiert. Und ich habe da auch ganz viel freudvolle Erfahrungen gesammelt, wo ich auch herausgefordert war, mich ehrlich mitzuteilen. Also zu erzählen, was mit mir los ist. Und das hat mich in eine ganz neue Lebensperspektive gebracht. Und ganz, ganz am Ende bin ich zurück in die Psychologie gekommen. Ja.
Aber das ist ja so schön, weil ich kann mich gerade erinnern, ich habe vor ein paar Tagen bei uns im Coaching mit einer Teilnehmerin im Gruppencall mal so ein Prinzip von Nervenleitbahnen auch versucht zu verdeutlichen und das Ganze mal in eine Metapher gepackt, dass wir manchmal denken, wenn wir irgendein Gefühl haben, dann passiert bei uns immer XYZ. Also, dass wir immer diesen gleichen Weg gehen. Und es gibt im Gehirn Pathways, also Wege, die tatsächlich leicht sind für das Gehirn nachzuvollziehen. Also wenn ihr zum Beispiel immer Angst habt und dann eine gewisse Kaskade losgeht, dann ist das so, weil ihr das dem Gehirn nach und nach beigebracht habt. Und ich stelle mir das immer so vor wie so ein Feld. Also wenn ihr ein Feld habt, was bewachsen wird, sagen wir mal ein Weizenfeld, wo der Weizen hochgewachsen ist, und ihr würdet da jetzt einfach durchgehen, dann hättet ihr so einen plattgetrampelten Pfad. Und wenn eine zweite Person da durchgehen wollen würde oder ihr nochmal, dann würdet ihr immer diesen plattgetrampelten Pfad erstmal durchgehen, weil ihr euch sagt, na, ich weiß ja, wo es dann lang geht. Den Pfad kenne ich. Und der wird, je häufiger ihr den lang geht, immer weiter plattgetrampelt und immer komfortabler zu gehen. So, das heißt, ihr könnt natürlich sagen, das, was bei mir immer losgeht und so, wie ich dann immer bin, das wird auch immer passieren. Aber so wie du dann gesagt hast, ich gehe mal raus aus meiner Komfortzone, ich wage was Neues, also ich gehe jetzt mal einen anderen Pfad in diesem Feld, ich trampel da jetzt mal einen anderen Weg platt, ich weiß nicht, wo der mich hinführt, ich weiß nicht, ob der mich ganz am Ende genau zum richtigen Pfad führt, aber ich trampel den mal platt. Wenn wir den dann häufiger gehen und uns immer wieder positiv bestätigen, dann kann das ja tatsächlich sein, dass dieser alte Pfad so langsam wieder zuwächst. Denn der Weizen wächst nach, Saison für Saison, nicht von heute auf morgen, aber der fängt langsam an, wieder zuzuwuchern. Und der neue Pfad, den ihr geht, wenn ihr den häufiger geht, den könnt ihr regelmäßig platt trampeln. Und so stelle ich mir Neuroplastizität vor. Also, dass wir Themen, die wir regelmäßig dann auch wieder machen, die müssen wir natürlich häufiger machen. Und wir werden auch immer noch mal am Anfang gucken, hey, dieser andere Pfad, dieser freigetrampelte Pfad, ich weiß, der tut mir nicht gut, aber der ist unglaublich verlockend, weil ich weiß, wo es dann lang geht. Ne, dass man da auch immer mal wieder reintappen kann und auch immer mal wieder aus Versehen den alten Pfad geht, aber dann immer wieder regelmäßiger versucht, diesen anderen Weg zu gehen. Und du hast dich ja quasi dann damit selbst bestätigt und das positiv überschrieben, das Negative. Und das finde ich immer so schön, weil sich selbst dann so zu stigmatisieren und zu sagen, ich bin nun mal so. Ich meine, das haben wir ja in mehreren Themen ja auch schon hier bei uns im Podcast besprochen. Das ist eine Herangehensweise, die verständlich ist. Und ich glaube, wir beiden haben dafür auch ein Verständnis. Und ich glaube, wir wissen auch ganz genau, wovon wir reden. Nicht nur von unseren Coaches, sondern weil wir so eine Themen auch kennen. Aber es ist halt möglich, Veränderungsprozesse anzustoßen. Nicht von heute auf morgen, aber über ein gewisses Zeitintervall, um halt genau diesen neuen Trampelpfad zu bilden.
Ganz unbedingt. Also genau diese Denke. Jetzt bist du ja so in der Angst. Jetzt kannst du ja XY nicht tun und das nicht tun und das nicht tun. Natürlich fühle rein, was ist für dich möglich, aber du darfst bitte versuchen, so gut es geht, neue Wege zu gehen, weil genau das lindert dann auch deine Angst. Also um jetzt nochmal die Schleife zu kriegen, weil ich glaube, viele wünschen sich jetzt vielleicht, ja Tina oder Dominik, jetzt ihr müsst mir doch sagen, wie kriege ich jetzt diese Angst sofort weg, und da muss es doch jetzt so eine ganz einfache Strategie geben. Deswegen habe ich jetzt hier diesen riesigen Schlenker gemacht. Bitte, bitte, wenn du in dich reinfühlst, dann wirst du ja auch merken, deine Angst ist ein Symptom. Und die ist nicht, da gibt es keinen Quick Fix. Also das hast du ja wahrscheinlich auch schon probiert, irgendeine schnelle Atemtechnik, nur eine schnelle Kognitionsstrategie. Also nicht falsch verstehen. Das ist als ein Element sicherlich gut, aber nicht als einziges. Fang bitte an, dich damit auseinanderzusetzen, wie lebst du dein Leben? Und nimm diese Angst als ein Wegweiser, dich in ganz vielen Facetten zu hinterfragen. Wie ehrlich teilst du dich anderen Menschen mit? Erzählst du über deine Gefühle und Gedanken? Erzählst du, dass dir gerade mal was zu viel ist? Oder erzählst du, dass du gerade was ganz, ganz schön findest? Erzählst du, hey, ich mag dich oder hey, ich mag dich nicht? Ja? Bist du ehrlich in deinen beruflichen Entscheidungen? Wie gut sorgst du für deinen Körper?
Ja, auch ein wichtiges Thema, ne?
Weißt du, was es heißt, sich zu entspannen? Weißt du, was es heißt, sich klingt jetzt erstmal banal, sich gesund zu ernähren, wenn ich Stress habe, nicht in die Süßigkeit, das klingt heavy mit Angst, aber das zahlt alles irgendwo aufeinander ein. Also fang bitte an, dich in deinem Gesamtlebenssystem zu betrachten und da Stück für Stück zu schauen, wie kannst du anders leben, dass dieses Gesamtsymptom Angst sich verändert. So. Und dazu ist jetzt ein Schritt, und ich glaube, alle werden uns schlagen, die uns bei uns im Coaching sind. Eine Grundvoraussetzung, um überhaupt damit anzufangen, ist, das Wort beginnt mit A. Dominik, sprichst du aus, damit ich nicht die Klatsche kriege?
Also ich mache die gute alte Akzeptanz.
Ja. Ja, Akzeptanz. Und was meinen wir damit? Nimm es erstmal an. Also hör auf, dich dagegen zu wehren, dass die Angst da ist, weil die will dir was sagen. Und das heißt nicht hinnehmen, das heißt nicht resignieren, sondern das heißt wirklich erstmal ganz, ganz radikal annehmen. Und dann kannst du nämlich von da aus weiterschauen. So, und ich habe schon skizziert, wir müssen also aus diesem Misstrauenssystem in das Vertrauenssystem kommen. Und das hat eben mit Lebensentscheidungen zu tun, aber das hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, dass du diese Sicherheit in dir finden darfst. Also solange du denkst, ich muss meine Außenwelt kontrollieren, ja, also das sind ja dann diese typischen, ja, ich kann ja nicht mit der S-Bahn fahren, weil, ich kann nicht mit dem Zug fahren, weil, ich kann nicht Flugzeug fliegen, weil, ich darf mich nicht nach vorne an eine Bühne stellen, weil, ich kann nicht mehr schlucken, weil, die Symptome sind unterschiedlich. Also es ist immer dieses, ich vermeide etwas, ich glaube, etwas kontrollieren zu müssen. Und natürlich ist dieses Bedürfnis in uns da. Aber wir dürfen uns damit auseinandersetzen, dass das Leben nicht kontrollierbar ist.
Kontrolle ist eine Illusion. Ja, das kann man ja wirklich so sagen. Ne? Das ist genau das, was du vorher mit dem Stuhl meintest. Wer weiß das schon? Keiner kann das vorhersehen. Und ich glaube, da gibt es Lebenssituationen in jedem Leben, an denen man das auch immer wieder bewusst werden kann, dass wir nach Kontrolle streben. Das ist ja auch was Verständliches, dass wir versuchen, das zu kontrollieren, was wir kontrollieren können. Aber viel schöner wäre es ja, das anzunehmen, was halt unvermeidlich ist, und auch die radikale Akzeptanz dann so zu kontrollieren. Auch hier muss man vielleicht einen gewissen Realismus geben, ne? Dass man jetzt nicht sagt, aha, dann brauche ich doch gar keine Unterstützung mehr, weil ich muss jetzt einfach nur akzeptieren und dann klappt das alles. Das ist ja nichts, was von heute auf morgen geht. Das ist ja auch eine Thematik, die man kultivieren muss, wo man dann arbeiten muss und wo man vielleicht auch regelmäßigen Input wieder braucht, um dann quasi dieses Thema auch irgendwann zu verinnerlichen. Ne? Weil es ist eine Sache, das kognitiv zu wissen, und die andere Sache, das dann auch zu erfüllen und dann auch wirklich anzuwenden.
Genau. Und um was für Qualitäten darf es da gehen? Also da ist natürlich einerseits diese, ja, ich sage es jetzt auch ganz kurz, diese Akzeptanz. Und das wissen wir beide aus unserer Arbeit. Das ist ja auch nichts, was jetzt einmal mit einem Wort, einem Mal gesagt, erledigt ist, sondern das muss man wirklich in sich auch körperlich erfahren. Da muss man auch ganz viel Einsicht in sich haben. Ja, es geht darum, Verbindung mit sich selbst aufzunehmen und das auch zu pflegen. Es geht darum, Verbindungen zu anderen Menschen aufzubauen, wo man sich noch einmal ehrlich mitteilen kann. Und es geht natürlich auch, das, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, mein jüngeres Ich von vor 15 Jahren, ja, ich habe Sport gemacht und ich wusste, dass wenn ich mich in der Natur bewege, dass mir das irgendwie hilft. Aber trotzdem, dass ich eine studierte Psychologin war, stand ich mit Atmung und Meditation damals doch sehr auf dem Kriegsfuß. Du kennst meine Geschichte, bei mir ist das eben auch später erst gekommen, sicherlich auch als Teil meiner Reise, aber ich denke jetzt so nachträglich, ja, wenn ich auch Wissen habe, wie ich mit Atmung mein Nervensystem beruhigen kann, wie ich über körperliche Übungen für mich Gutes tun kann, vor allem auch, wenn ich da die richtige Absicht und den richtigen Überbau habe, also dass ich weiß, ich mache jetzt nicht einfach nur irgendwie Sport, sondern ich weiß auch, worauf das einzahlt. Das kann mir eben dann auch wieder helfen, um dann vielleicht mich wieder in eine Situation zu begeben, die scheinbar erstmal angstbehaftet ist, aber ich merke dann, dass ich das besser haben kann. Also ich denke hier gerade an einen unserer Teilnehmer, der eben auch so ein Überpacer war und also immer so machen, also ein wirklich erfolgreicher Geschäftsmann und der dann auch diese Panikattacken bekommen hat und sich das nicht erklären konnte und wo wir eben dann auch Stück für Stück gesehen haben, ja, es liegt eben unter anderem auch daran, wie er gelebt hat, nämlich nie die Grenzen, die er so vom Körper bestimmt schon früher bekommen hat, einfach auch mal zu fühlen und dann auch zu sagen, hey, jetzt mache ich mal ruhiger. Und für ihn war das eben auch genau dieser Weg, erstens zu akzeptieren, dass diese Angst oder Panik jetzt da ist, über körperliche Übungen, über Atmung und so weiter da eine Ruhe reinzukriegen und dann auch in diese Situationen wieder zu gehen. Aber nicht im Sinne von, ich mache das jetzt und ich ignoriere meinen Widerstand und ich so Augen zu und durch und das wird schon irgendwie vergehen, sondern genau mit dieser akzeptierenden Haltung. Ich nehme das jetzt an, alles, was da kommen wird. Und ich mache ganz aktiv die Erfahrung, ich kann, also Beispiel, ich kann an der Supermarktkasse stehen und in mir kommt diese Unruhe und ich gehe da rein und ich überlasse mich diesem Moment und mache die Erfahrung, dass diese Angst, die sich in mir aufbaut, ganz natürlich abflacht und dass mir nichts passiert. Mhm. Und ich fange an, in meinem Umfeld darüber zu erzählen. Das hat er nämlich auch gemacht. Und er hatte eben das Glück, dass er, und ich bin mir ziemlich sicher, oder ich vertraue darauf, oder ich halte mich an diese Vorstellung, dass ich glaube, dass viele Menschen positiv überrascht werden, wie fürsorglich das Umfeld oder verständnisvoll das Umfeld dann eben doch reagiert. Also weil bei ihm ist es immer so, dass er sich, wo immer er sich ehrlich mitgeteilt hat, die Erfahrung gemacht hat, alles klar, danke, dass du es uns erklärst und alles gut, geh dein Tempo.
Ja, ja. Sprechen können, das ist was Wichtiges.
Ja.
Ich möchte einen anderen Punkt gerne nochmal aufgreifen, so dieses Körperliche, weil wir gerade auch ja, und dazu neigt man ja insgesamt, wenn man irgendwas hat, was in einem geistigen Kontext vorhanden ist oder Emotionen oder sag mal, in einem psychologischen Kontext vorhanden ist, dass wir gerade auch in der westlichen Welt immer sehr häufig probieren, körperliche Themen körperlich zu lösen und geistige Themen geistig zu lösen. Und ich möchte da nochmal betonen, wie wichtig dieser Effekt der Bewegung ist. Weil unser Körper ist schlicht und einfach für Bewegung gemacht. Da ist der Geist ist oder der Körper ist Teil unseres Geistes. Ja, das ist quasi das, womit wir uns ausdrücken. Und da gibt es so viele verschiedene Systeme, die wir einfach benötigen, um dann auch von Emotionen besser loslassen zu können, um eine Resilienz aufzubauen. Und das möchte ich auf jeden Fall auch nicht kleiner halten, als es ist, weil es wahrscheinlich ungefähr gleich großer Part aus meiner Perspektive ist, wie dass man da halt kognitiv dran arbeitet. Und die Leute, die jetzt natürlich schon sagen, ey, ich bin im Bewegungsbereich optimal aufgestellt, natürlich raten wir denen eher auch zu sagen, guck bitte auch mal in die andere Schiene. Aber wir sehen es ganz häufig, oder zumindest ich sehe das häufig, korrigiere mich da gerne, wenn du das anders siehst, dass Leute sich dann einen Teilbereich raussuchen und sagen, da stelle ich mich richtig gut auf. Vielleicht nochmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, es ist schon so, dass wenn ihr euch bewegt, dass ihr euch das Thema an sich erstmal leichter macht, mit Emotionen umzugehen, weil wir bei Bewegung Serotonin ausschütten. Das ist einfach was, was uns gut fühlen lässt, was uns antreibt, weil da ein bisschen Dopamin freigesetzt wird. Das ist auch was, was Glücksgefühle in uns auslöst. Das ist einfach, dass wir von einer viel einfacheren Basis starten, als wenn wir vielleicht auch noch leichte Depressionen, ne, je nachdem, wie das Hand in Hand geht, einfach auch noch mit überwinden müssen und dann gleichzeitig noch gegen die Angst kämpfen müssen. Also wir nehmen uns einfach ein Effekt, der eigentlich relativ einfach umzusetzen wäre, nämlich indem ihr genau das macht, was der Körper euch sagt. Und auch hier ist natürlich Achtsamkeit wieder wichtig, zu merken, hey, was sagt mir der Körper gerade? Wenn ich lange gesessen habe, sagt er vielleicht, beweg dich mal in einer Form von Mobilität. Vielleicht sagt er auch, die Passivität fand ich nicht gut, draußen scheint die Sonne, dann gehe ich halt mal spazieren. Ja, Mai, ne? Dann sagt man halt mal kurz, Arbeitnehmer, ich bin halt in einer halben Stunde wieder da, da passiert nichts. Ne? Der feuert euch meistens auch nicht gleich, wenn ihr nicht gerade mitten im Meeting rausgeht. Ne? Dass man vielleicht auch mal merkt, hey, wie kann ich auch mal an meine körperlichen Grenzen gehen? Weil es unglaublich wichtig auch, nicht nur für diesen Hormonhaushalt, sondern vor allem auch für unser zentrales Nervensystem ist, mal zu gucken, wie kann ich auch mal Energie ablassen? Weil es ist ein Ansatz zu sagen, ich lasse Energie oder negative Emotionen im Körper erst gar nicht entstehen. Das ist der Best Case. Und dann gibt es den anderen Case, dass man sagt, die Gefühle, die Verspannung, die Symptome, die psychosomatischen Themen sind da. Und ich kann versuchen, die über Techniken, Atemtechniken, Gedanken, Achtsamkeitstechniken auch runter zu regulieren, ist auch eine Möglichkeit. Aber es wird gänzlich dieser Part Bewegung vergessen, weil das ist eigentlich das, was wir in der Natur haben. Also Gefahr kommt, Früher war dann eine Gefahr nicht, dass wir uns Gedanken gemacht haben, was alles so ängstlich passieren könnte, sondern tendenziell eher, da war eine physische Gefahr, also eine Raubkatze oder ein Fressfeind. Und dann sagt der Körper, ich baue Emotionen, ich baue Wut, ich baue Angst, ich baue Spannung auf, aber ich baue auch körperliche Anspannung auf. Und dann kann ich halt loslassen. Und dann kann ich mich halt auspowern. Da ist mein Körper eigentlich dafür konzipiert zu sagen, jetzt kann ich richtig Leistung machen. Und nach der Leistung fühle ich mich ja auch meistens besser. Ne, ja. Man darf natürlich nicht overpacen, wie du es vorhin gesagt hast. Und du darfst nicht in diesen Bereich gehen, dass du sagst, boah, jetzt bin ich schon im Stress die ganze Zeit mental und jetzt gehe ich auch noch in den totalen Stress im Körperbereich. Da muss man wieder versuchen, die entsprechende Balance zu finden. Aber auf jeden Fall nicht unter den Tisch kehren, wie wichtig halt auch dieses Thema Bewegung in diesem Angst- und in diesem Stresskontext ist.
Ja, ich habe dazu zwei Bilder, wenn du einverstanden bist, würde ich die gerne noch bringen. Und zwar, ich fange mal mit dem ersten an. Also hundertprozentig ist Bewegung wichtig, weil Bewegung, wie vollzieht sich Bewegung über unseren Körper? Und jetzt ganz banal gefragt, die Angst ist ein Gefühl, eine Emotion, da gibt's unter, also es ist ein Gefühl, eine Emotion, oder wir haben auch die Gedanken, die uns diese Angst aufbauen. Und jetzt kommt da ein schlauer Psychologe, eine schlaue Psychologin, ja, ändere deine Gedanken, ändere deine Emotionen. Und dann schaust du jetzt wahrscheinlich den Psychologen an und sagst, ja, gerne, aber wie denn? Weil kann ich einen Gedanken greifen? Nein, ich kann einen Gedanken nicht greifen. Also hier wieder mein berühmter Kuli, Leute aus unserem Coaching wissen es. Ich kann einen Kuli greifen, aber ich kann den Gedanken nicht greifen und ich kann eine Emotion auch nicht greifen. Und dann kommt ja diese berechtigte Frage, ja, aber wie soll ich denn das verändern? Ja, aber warum entstehen denn Gedanken und Gefühle, Emotionen? Naja, weil wir einen Körper haben, richtig? Wir fassen an eine heiße Herdplatte, das tut weh, aua, Schmerz, ja? Oder wir sehen eine gewisse Situation, was weiß ich, eine S-Bahn, wenn mich die sowieso triggert, kommt ein angstbehafteter Gedanke. Ja, warum? Weil ich einen Kopf habe, weil ich einen Körper habe. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Ein Gedanken oder eine Emotion kann ich nicht greifen, aber kann ich meinen Körper greifen? Ja, ich kann meinen Körper greifen, ich kann meine Hände greifen, ich kann meinen Kopf greifen, ich kann meine Füße in die Hände nehmen und losrennen. Das ist die Erklärung, finde ich, die so eingänglich ist. Beweg deinen Körper und damit hast du einen Hebel, um deine Gedanken und deine Emotionen zu verändern. Was machen die ganzen asiatischen Traditionen mit Tai Chi, Qigong, Yoga? Beweg deinen Körper, weil damit änderst du dein emotionales, gedankliches Erleben. Und deswegen möchte ich da unbedingt dieses Plädoyer unterstreichen. Das ist so. Aber jetzt kommt's. Mach's halt mit der richtigen, das wollte ich vorher ausdrücken, mit der richtigen Absicht. Also wisse, was du tust. Du kannst natürlich einfach nur dein Rennrad nehmen und jetzt pace ich wieder mit, ich weiß nicht wie viel Sachen, durch die Gegend und ich power mich aus. Tut dir auch gut. Im Zweifel tust du auch Stresshormone abbauen. Aber es ist nochmal was anderes, wenn ich eine Mobility-Übung mache und ich genau weiß, ich tue das jetzt erstens, weil ich hier meine Muskeln lockern will und vielleicht weiß ich auch, hier ist gerne meine Angst, die sitzt mir im wahrsten Sinne des Wortes im Nacken und ich atme jetzt in diese Gegend, ich dehne hier ganz bewusst, hat halt nochmal eine andere Qualität.
Ja, und das Wichtige ist da, also du sagst das vollkommen richtig, dass du da auch eine Art Körpergefühl entwickelst, weil das ist ganz interessant, dass ich mal unterstellen möchte, dass die Angst meistens gar nicht das erste Symptom ist. Sondern da oftmals schon so eine Art vorgelagertes Symptom auch vielleicht über eine längere Zeit kommt. Oh, ich bin die ganze Zeit verspannt, du sagst es, mir liegt da gerade eine schwere Last auf den Schultern, die wirken so schwer, ich habe gerade Steine im Magen. Ne? Manche merken das, dass sie unbeweglich sind, dass sie Anspannung irgendwo im Körper haben. Da geht es gar nicht darum, ob es im Fuß ist oder im Nacken, so komisch das klingt, aber das kann sich tatsächlich der Körper mehr oder weniger aussuchen, wo er das hinschickt. Wahrscheinlich dahin, wo es euch am meisten nervt. Und da macht es halt einfach dann auch Sinn zu sagen, ich entwickle ein Körpergefühl. Und hier auch nochmal hingehört, es geht nicht darum, dass jemand anders euch dann sagt, das und das ist jetzt der Fall, sondern es geht darum, dass ihr selber erlernt, was ist hier eigentlich los. Deswegen bauen wir ja zum Beispiel auch eine Mobility-Routine bei uns im Coaching auf. Also jeder unserer Coaching-Teilnehmer hat letzten Endes, am Ende des Coachings, eine Routine, mit der er natürlich eine Bewegung ausführt, aber die aus meiner Perspektive ein täglicher Check-up ist. Also die dann sagt, ach, guck mal an, wie fühlt sich heute mein Sprunggelenk an? Und meine Wade, ist die heute ein bisschen verspannter? Was macht eigentlich die Hüfte und die Beckenkippung? Wie sieht es eigentlich in meinem Brustkorb aus? Ist da gerade angespannt? Und da lernt man einfach unglaublich viel über sich selber, weil ich einfach jeden Morgen auch mich neu setteln kann und vielleicht sogar merke, hey, heute bin ich echt total verspannt im ganzen Körper. Was waren die letzten Tage los? Und eigentlich hatte ich heute noch 5 Termine. aber ich merke vielleicht selber, ich muss ein bisschen mehr Selbstfürsorge walten lassen. Und dann komme ich vielleicht gar nicht in diese nächste Kausalkette, dass dann ganz schlimme Emotionen entstehen, dass dann vielleicht die Angst entsteht. Also man kann Sachen dann auch mit einem Körperverständnis, nicht nur einem Verständnis des Geistes, im Zweifel im Keim ersticken, sodass dieses Problem gar nicht jedes Mal auftaucht.
Ja, oder nicht im Keim ersticken, auflösen. Lass es uns so sagen, weil ersticken ist wieder so, wenn du einverstanden bist, ist es so klar. Unterdrücken. Wir lösen es auf. Wir finden den guten Ankerpunkt. Mhm. Ja, also absolut. Also ich glaube, ich würde gerne jetzt so eine kurze Zusammenfassung machen, weil ich glaube, wir haben die wichtigsten Aspekte schon genannt. So, also herzliche Einladung. Deine Angst ist ein Wegweiser. Bitte, bitte fang an, dich nicht zu wehren, dass die Angst da ist. Sie ist einerseits ein natürlicher Bestandteil deines Lebens, von jedem Menschen. Und wenn du gerade das Gefühl hast, sie ist irgendwie omnipräsent da, sie ist übersteigert da, dann, so schwer es erstmal klingen mag, fang an, es zu akzeptieren. So. Und dann fang bitte an, deine Angst global zu betrachten. Also, es geht nicht nur um eine schnelle Kognitionsstrategie, es geht nicht nur um eine Atemübung und es geht nicht um diesen Quickfix. So, fang an, dir dein Leben anzuschauen. Was sind die Entscheidungen, die du getroffen hast? In welchen Beziehungen stehst du? Wie gehst du mit dir selbst um? Und schau mal, ob du da für dich andere Perspektiven finden kannst. So, und geh dann aber auch wenn das der Makrokosmos ist, geh auch in den Mikrokosmos. Also nimm auch deinen Körper als direkte Landkarte für, wie kannst du anders mit deinem Körper umgehen, um damit auch einen neuen Zugang zu deinen Gedanken und Emotionen zu bekommen. Und dann sei einfach mal offen. Also bitte, bitte hör auf, dir zu sagen, das muss aber jetzt in 4 Wochen weggehen. Das ist ein Weg, das ist ein Prozess. Und den gehen wir bei My Body Mind gerne mit dir zusammen. Ja. Oder Dominik, hast du noch eine Ergänzung?
Erstmal eine wichtige Ergänzung, bevor wir vielleicht ganz am Ende nochmal auflösen, wer dieses Lied gemacht hat. Eine wichtige Ergänzung ist, dass Tine und ich uns entschieden haben, dass wir, gerade weil dieses Thema halt so omnipräsent ist, so wichtig ist und ich glaube auch gesellschaftlich immer größer wird, dass wir dazu ein Online-Seminar abhalten werden. Und zwar findet das am 9.05.2025 statt. Das machen wir beide zusammen. Das ist dann auch ein Live-Event, wo ihr dann auch Fragen stellen könnt, zumindest das reinschreiben könnt, wo ihr aber natürlich auch, wenn euch das unangenehm ist, einfach nur zuhören könnt. Also niemand ist da mit dem Video online, sondern nur wir beide sind da zu sehen. Ihr seid da herzlich zu eingeladen, wo wir einfach nochmal ein paar Strategien besprechen, wo wir ein bisschen tiefer in dieses Thema eintauchen, wo wir euch dann ein bisschen Input geben, damit ihr halt auch selbst ein besseres Verständnis bekommt, wie ihr realistischerweise 3 bis 6 Monaten da halt einfach auch eine gute Strategie entwickeln könnt, um halt mit der Angst umzugehen und dann halt auch wieder ein deutlich lebenswürdiges Leben dann auch zu leben. Wenn euch das interessiert, dann meldet euch da gerne an. Die Plätze sind auf 200 Plätze reduziert und wir haben den Link auch nochmal unten, wenn ihr bei YouTube seid, in die Beschreibung gepackt und in die Kommentare. Und wenn ihr das im Podcast hört, dann packen wir das unten nochmal in die Shownotes. Also da werdet ihr auf jeden Fall fündig werden.
Ganz genau. Und also gerne 3 bis 6 Monate und dann geht der Weg aber auch weiter. Und ja, du hast es schon so ein bisschen angeteasert. Es ist ein Experiment, aber wir enden so, wie wir begonnen haben. Ich habe wieder Liedzeilen mitgebracht. Und zwar, ich habe ja gesagt, das ist ein Weg. Manchmal brauchen wir ein bisschen Zeit, um zu verstehen, oder sind wir nur noch nicht bereit, den Weg zu gehen. Es genügt ein Funke für den Brand. Zu oft wird zu viel von dir verlangt. Warum hast du es noch nicht erkannt? Du bist das Licht. Und das klingt jetzt sehr poetisch, aber vielleicht ist das wirklich auch nochmal so der Funke für dich gerade jetzt. Also auch wenn es gerade voller Dunkelheit in deinem Leben erscheint und du wirklich denkst, ja, wie soll ich hier wieder ein lebenswertes Leben haben? Doch, da ist Licht. Das Licht ist in dir und das Licht ist in anderen Menschen. Und wenn du dich dafür öffnest, dann wird auch diese Dunkelheit, also diese Angst, die wird genau dadurch vergehen. Ja, also du bist das Licht. So, und jetzt kommt natürlich die große Frage, wer ist der Sänger? Und ich glaube, eingefleischte Fans wissen es natürlich. Wir haben es bewusst aufgespart, weil es ist eine sehr umstrittene Persönlichkeit mittlerweile. Es ist Xavier Naidoo und wir sind uns bewusst, was er auch alles für Aussagen in den letzten Jahren getätigt hat und er deswegen auch ziemlich von der Öffentlichkeit verschwunden ist. Aber ich hab Dominik gesagt, komm, lass es uns trotzdem machen, weil er mit seinen Licht- und Schattenseiten vielleicht auch ein Spiegel für diese Angst ist. Ja, er hat vielleicht Fehler gemacht. Er hat Aussagen getätigt, hinter denen wir beide definitiv nicht stehen. Aber er hat auch tolle Lieder gemacht. Und vielleicht sind wir ja alle irgendwie Licht und Schatten zugleich. Und vielleicht geht es auch gerade bei der Angst darum, alles in sich nach Hause zu holen und zu umarmen. Und vielleicht kommt gerade dadurch der Frieden in dir wieder, dass du deine Angst auch gehen lassen kannst. Ja, so deswegen danke Dominik, dass du mir dein Vertrauen geschenkt hast, dass wir es einfach mal diese Folge mit Xavier gemacht haben. Und ja, ich freue mich auf das Webinar. Ich freue mich auf jeden, der den Mut hat, sich auf den Weg mit uns zu öffnen.
Macht das gerne, kommt gerne vorbei. Na, wir beißen nicht und ich danke mehr als euch einladen können wir nicht. Und mit Sicherheit nimmt jeder einfach auch noch ganz, ganz viele gute Impulse davon mit. Also würde mich total freuen, wenn gerade auch von den Podcast-Hörerinnen und Hörern einige mit dabei sind. Link, wie gesagt, packen wir euch in die Shownotes. Vielen lieben Dank, Tina, hat Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau rein.
Salut.